Servus zusammen. Ihr hört den Podcast BRKLV. Hier geht es im Großen und Ganzen um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes. Ich heiße Martin Krumshoff und bin euer Gastgeber. Am 4. Dezember 2021 findet die nächste Landesversammlung statt. Rund 400 Delegierte aus ganz Bayern kommen dafür diesmal nach München. Die Details zur Landesversammlung haben wir in der Folge Servus BRKLV, aber auch in der Folge Theorie und Praxis besprochen. Außerdem habe ich mit Menschen gesprochen, die für ein Amt auf Landesebene kandidieren. Und so eine Folge hört ihr heute. Denn alle 4 Jahre ist im Roten Kreuz Wahljahr. So auch in diesem Jahr. Die Details zu den Rubriken und Rahmenbedingungen der Gespräche sowie weitere Notizen zu dieser Folge findet ihr auf brklv.insohr.de. Nur noch ein Hinweis zur Dauer der Gespräche. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Gespräche teilweise sehr lang sind und dass zwischen Veröffentlichung und Landesversammlung nicht viel Zeit ist. Aber mir war wichtig, dass die Kandidierenden ausführlich zu Wort kommen können, denn in der Landesversammlung hatten sie in der Vergangenheit nur wenige Minuten Zeit, sich vorzustellen. Bevor es mit dem heutigen Gespräch losgeht, möchte ich noch Danke sagen. Danke an die Kandidierenden, die sich darauf eingelassen haben und sich den Fragen gestellt haben. Danke an die HörerInnen, die meinem Aufruf gefolgt sind und Fragen eingereicht haben, konkret an Jasmin, Nicolas Stamu, Franz Bachmann, Paul Polüfka und Gabriel Bücherl. Und natürlich danke an euch alle fürs Zuhören. Und falls ihr Feedback für mich habt, meldet euch gerne per Mail unter brklv@insohr.de. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Montag, der 8.11.2021 und ich freue mich auf meine heutige Gästin. Sie ist 1947 in Bayreuth geboren, war Fachlehrerin für Musik und Werken an einer Realschule, ist seit 1983 Mitglied in der FDP, war dort stellvertretende Kreisvorsitzende, Ortsvorsitzende, stellvertretende Bezirksvorsitzende und Beisitzerin im Landesvorstand. Sie war Kreisrätin des Landkreises Aichach-Friedberg und sie war hauptamtliche erste Bürgermeisterin der Gemeinde Märching im gleichen Landkreis. Und das Ganze liegt in Schwaben. Sie war von 2008 bis 2013 für die FDP im Bayerischen Landtag und Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Familie und Arbeit und stellvertretende Vorsitzende der Kinderkommission des Bayerischen Landtags. Außerdem war sie stellvertretendes Mitglied des Stiftungsrates der Bayerischen Landesstiftung. Und sie ist Mitglied in einigen Vereinen, zum einen im Trachtenverein Paartaler und Bayer München, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Chorgemeinschaft Märching, Gründungsmitglied beim Förderverein für offene Jugendarbeit, beim Musikverein Märching, bei der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz Märching und seit 2013 ist sie Vizepräsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes. Und als Jugendrotkreuzler weiß ich natürlich auch, dass sie Kuratoriumsvorsitzende ist der Leonore zur Tucher-Stiftung oder von Tucher-Stiftung. Herzlich willkommen, Brigitte Meyer.
Hallo, grüß Gott.
Jetzt habe ich ja einiges vorgelesen, was ich glaube, richtig recherchiert zu haben im Vorfeld in diesem Internet. Stimmte das denn alles?
Das ist im Wesentlichen alles korrekt, was Sie vorgetragen haben. Ich bin überrascht, was da alles aufgeführt wurde. Wenn man das sich mal so anhört, dann sieht man doch, was in so einem langen Leben alles passiert ist. Ich teile mein Leben immer ein in ein erstes Leben, ein zweites, ein drittes. Und Sie haben das alles ganz korrekt angegeben.
Hallo, liebe HörerInnen. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zur Folge. Wie viele von euch wissen, duze ich normalerweise meine GesprächspartnerInnen im Podcast. Ich bin überzeugt, dass dadurch eine ganz andere Gesprächsatmosphäre entsteht. Wie ihr gleich merken werdet, siezen Frau Meyer und ich uns während des Gesprächs. Das liegt nicht an ihr, sondern einzig und allein an mir. Wir sind vom freundlichen Vorgespräch direkt in die Aufzeichnung gestartet und ich habe einfach vergessen, zu fragen. Tatsächlich ist es mir auch erst bei der Nachbearbeitung aufgefallen. Ich bitte euch und natürlich auch Frau Meyer um Verzeihung und hoffe, dass ihr die Folge trotzdem genießen könnt. Und mit dieser geht's jetzt auch schon weiter. Fehlt noch irgendwas, was wir über sie wissen müssen oder sollten?
Das ist eigentlich alles von Ihnen so richtig aufgeführt. Ich habe also eigentlich ein erst sehr familienbewusstes Leben geführt bin im Fichtelgebirge aufgewachsen. Das ist vielleicht noch interessant, im Oberfranken in Bayreuth geboren, im Fichtelgebirge aufgewachsen, in einer ganz kleinen Gemeinde und hatte mir damals niemals vorstellen können, dass ich so einen Lebensweg vor mir haben würde, der mich dann am Ende auch noch in den Bayerischen Landtag oder eben jetzt ganz zum Abschluss mit diesen Aufgaben ins Rote Kreuz geführt hat.
Sie haben das Rote Kreuz schon angesprochen, ich in der Ankündigung ja auch. Seit wann sind Sie denn im Roten Kreuz aktiv?
Also ich bin seit 2009 stellvertretende Kreisvorsitzende im Roten Kreuz und ich habe schon immer eine Bindung zum Roten Kreuz, allerdings nicht dadurch, dass ich selbst aktiv war, sondern dass meine Mutter zum Beispiel Rotkreuz-Krankenschwester gewesen ist, dass mein Mann Bergwachtler war, aktiver Bergwachtler, mein Schwiegervater Rotkreuzarzt, die Schwiegermutter Wasserwachtlerin. Also ich habe da schon eine ganz, bin 50 Jahre verheiratet, also ich kenne meinen Mann auch schon sehr lange. Ich habe eine sehr lange Bindung zum Roten Kreuz, aber selbst in Amt und Würden bin ich erst seit 2009.
In welchem Kreisverband sind Sie denn?
Im Kreisverband Eichach-Friedberg.
Das heißt, wie ist es denn, seit 2013 habe ich ja in der Ankündigung vorgetragen, dass Sie ja Vizepräsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes sind. Wie kam es denn dazu?
Das hat natürlich schon ein bisschen auch damit zu tun, dass ich im Vorsitzende des Sozialausschusses im Bayerischen Landtag war und dadurch natürlich sehr viele Themen oder durch diese Themen, die wir da in diesem Ausschuss auch hatten, mit dem Roten Kreuz in Verbindung war, mit den Wohlfahrtsverbänden und dadurch auch dann den Herrn Stark und die Prinzessin von Thurn und Taxis näher kennengelernt habe. Und da hat sich das dann eben so ergeben. Da waren eben nach Abschluss dieser fünfjährigen Periode im Bayerischen Landtag Neuwahlen im Bayerischen Roten Kreuz. Prinzessin von Thurn und Taxis hat ihre Aufgabe dort beendet und bin da gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte.
Was verbinden Sie denn mit Ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Roten Kreuz?
Also Sie haben das ja geschildert, was ich in meinem Leben alles für verschiedene Aufgaben wahrgenommen habe. Und ich muss sagen, dass diese Aufgabe jetzt, diese ehrenamtliche Tätigkeit im Roten Kreuz mit zu den erfüllendsten Aufgaben gehört. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwüstig, aber es ist einfach so, dass ich immer wieder alleine, wenn ich vor Ort bin in den Kreisverbänden und diese Begegnungen mit den Menschen habe, die das Rote Kreuz vor Ort repräsentieren und wirklich leben und mit Leben erfüllen, das ist so beeindruckend und es ist so vielfältig und so großartig, was ich da alles in dieser Zeit jetzt erfahren habe und erleben konnte, dass ich das wirklich mit Begeisterung und Herzblut mache bis heute und auch gerne noch ein bisschen weitermachen würde.
Genau, jetzt haben Sie natürlich als stellvertretende Vorsitzende und auch Vizepräsidentin schon einiges erlebt. Sie haben es gerade ein bisschen angerissen. Was war denn vielleicht Ihr prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Das sind eigentlich viele Rotkreuz-Erlebnisse. Ich bin ja vor allen Dingen im Wohlfahrts- und Sozialbereich tätig. Das war von Anfang an schon so, dass das so ein Schwerpunkt meiner Aufgaben sein sollte und auch dann ja geworden ist. Und da waren es eigentlich immer wieder vor allen Dingen eben diese Bereiche, die ich dann vor Ort erlebt habe, wo ich eben diese Begeisterung der Menschen, die da wirklich selbstlos sich einsetzen und für diese Idee eigentlich dann sich einbringen.
Gab es auch irgendwie Erlebnisse, wo Sie sagen, das hätte es jetzt nicht gebraucht, das war jetzt nicht so schön?
Das fällt mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts ein, weil es war nichts, was jetzt in irgendeiner Weise mich wirklich tief negativ beeindruckt hätte, fällt mir nichts ein.
Ja, umso schöner eigentlich.
Ja.
Sie sind ja doch eine Zeit lang dabei. Wie im Vorfeld ja auch schon besprochen, haben Sie ja wie die anderen GesprächspartnerInnen in diesem Podcast ja auch jetzt die Möglichkeit, ein zweiminütiges Statement abzugeben an die HörerInnen, an die Delegierten. Und ich würde sagen, jetzt ist Ihre Zeit.
Okay, vielen Dank. Ich würde die Delegierten der Landesversammlung an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen wollen und einfach auch darum bitten, dass ich nochmal die Möglichkeit bekomme, diese Zeit, die ich beim Roten Kreuz jetzt als Vizepräsidentin verbringen durfte, sind in der Zwischenzeit 8 Jahre, noch etwas weiterzuführen. Ich habe mich vor allen Dingen im Wohlfahrt- und Sozialbereich eingebracht. Ich habe das Rote Kreuz bei der Wohlfahrt und Sozialarbeit in Bayern vertreten dürfen in diesen 8 Jahren. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzende der Sozialservice-Gesellschaft. In der Zwischenzeit übernehmen durfte ich von der Prinzessin die Leonore von Tucher-Stiftung den Vorsitz. Ich bin im Damenstiftsrat mit. Also viele Aufgabenfelder, die ich da abdecken durfte. Und ich würde das ganz gerne einfach weiter fortführen, auch vielleicht ein bisschen im Sinne von Kontinuität, weil der Herr Obermeier, der ja von der Seite der Landesgeschäftsstelle für diesen Bereich zuständig ist, zum Ende des Jahres ausscheidet. Und wie gesagt, würde mich da ganz gerne weiter einbringen. Ich bin wirklich auch in der BUS aktiv gewesen und vor allen Dingen ja auch in den Bereitschaften. Ich habe guten Kontakt zum Jugendrotkreuz gehabt und ich habe die Gemeinschaften erlebt. Also diese ganze Vielfalt des Bayerischen Roten Kreuzes, die wirklich beeindruckend ist, die würde ich gerne noch weiter unterstützen mit meinem Engagement. Und wenn ich dafür nochmal ein Votum bekommen würde, dann würde ich mich sehr freuen. Und darum würde ich auch bitten, dass das vielleicht nochmal möglich ist.
Schön. Jetzt lassen Sie uns mal genau dazu kommen, nämlich zu Ihrer Kandidatur. Für welche Positionen kandidieren Sie denn?
Also ich kandidiere als Vizepräsidentin. Wie gesagt, das durfte ich jetzt in den letzten 8 Jahren machen und ich würde es ganz gerne weitermachen, ja.
Kandidieren Sie noch für weitere Positionen?
Im Moment nicht, weil ich das eigentlich als meine Aufgabe ansehe und eben auch in diesen Funktionen, die ich da vorhin schon aufgeführt habe, ganz gerne weitermachen würde. Ich bin auch noch stellvertretende Kreisvorsitzende im Kreisverband Eichach-Friedberg und
Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, da ja der amtierende Präsident Zellner gesagt hat, dass er nicht eine dritte Amtszeit anstrebt, dass einer der beiden Vizepräsidentinnen quasi ja, aufsteigt, will ich jetzt nicht sagen, aber eben dieses Amt übernimmt oder dafür sich zur Verfügung stellt. War das für Sie eine Idee oder stand das mal zur Diskussion, dass Sie sagen, Sie wollen Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes werden?
Also da wurde ich natürlich auch gefragt, ob ich das machen wollte, nachdem der Präsident entschieden hat, nicht weiterzumachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt in diesem Aufgabenbereich, das ist vielleicht ein bisschen einseitig auch. Ich sehe natürlich die große Herausforderung, das gesamte Rote Kreuz vertreten zu müssen. Wir sind in allen Bereichen. Wir sind im Rettungsbereich und im Wohlfahrtsbereich sind wir unheimlich herausgefordert. Und auch das Rote Kreuz, wir haben ja jetzt auch dieses BRK der Zukunft auf den Weg gebracht und so weiter. Also es sind große Herausforderungen da. Ich habe sehr bewusst auch mitbekommen, dass das schon ein sehr umfangreiches Aufgabenfeld ist, diese Präsidentenschaft im Roten Kreuz auszufüllen. Und ich meine, ich gebe ganz ehrlich zu, das ist ja auch bekannt, ich bin Jahrgang 47, also fühle mich noch fit und auch noch, wie gesagt, mit Leidenschaft dabei. Ich traue mir auch zu, das jetzt nochmal für 4 Jahre in Angriff zu nehmen, aber ich denke, den Präsidenten oder die Präsidentin, das sollte dann schon jemand sein, der vielleicht noch auch dann noch mal eine doppelte Perspektive hat für 2 Jahre, 2 Perioden.
Warum wollen Sie denn Verantwortung weiterhin im Roten Kreuz übernehmen?
Ja, weil da eben auch einiges erstens mal angefangen wurde, gerade in der Sozialservice-Gesellschaft. Da würde ich mich freuen, wenn ich da weiter die Aufsichtsratsvorsitzende bleiben könnte, weil wir zum Beispiel gerade im Bereich des Kieferngartens, das ja ein bekanntes, großes Projekt ist fürs Rote Kreuz, wo wir jetzt also über viele Jahre, ich war ja erst als Gesellschaftervertreterin da im Aufsichtsrat und da hat sich also wirklich jetzt unheimlich Gutes herauskristallisiert. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben jetzt, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, auch wirklich sind wir nah dran, einen Bauantrag einzureichen, der dann uns also auch wirklich wieder noch ein Stück weiterbringt. Also das ist ein Punkt, den ich ganz gerne weiterführen würde. Dann glaube ich wirklich, dass wir durch diese ganze Pandemie, die wir jetzt erleben und diese gesellschaftlichen Umbrüche, die wir haben, gerade auch im Wohlfahrtsbereich, Riesenherausforderungen haben werden, gerade in den Familien und also in all diesen Bereichen, wo wir als Rotes Kreuz ja unterwegs sind. Und da würde ich mich gerne einfach auch noch weiter mit einbringen. Wir haben das BRK der Zukunft angestoßen. Auch da würde ich ganz gerne noch mit dabei bleiben und sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also es gibt ganz viele Aufgaben, wo ich mich noch mittendrin fühle. Und deswegen würde ich ganz gerne noch ein bisschen anhängen.
Jetzt habe ich im Vorfeld bei meiner Recherche für den Podcast eben unter anderem mir die Protokolle der vorausgegangenen Landesversammlungen angeschaut bis 1997. Und wir haben die Besonderheit, Sie kandidieren jetzt als Vizepräsidentin und da gab es ja auch schon mal mehrere KandidatInnen. Aber jetzt zum Beispiel für das Amt des Präsidenten, der Präsidentin, war es zumindest nach meiner Recherche seit 97 so, dass es eigentlich immer nur einen Vorschlag gab. Und jetzt scheint es so zu sein, wenn man sich so umhört, dass es Leute gibt im Roten Kreuz, die das so ein bisschen stört, dass da quasi zum ersten Mal eine in Anführungsstrichen echte Wahl stattfindet. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das hören?
Wir haben ja am Anfang, als der Präsident eben das mitgeteilt hat, dass er nicht mehr zur Wahl stehen möchte, überlegt, wie, also auch ich mit zusammen mit dem zweiten Vizepräsidenten, mit dem Herrn Wengert, haben wir überlegt, wie man jetzt damit umgeht. Und ich denke, wir haben dann als erstes ja den Kontakt zu den Gemeinschaften aufgenommen und haben überall die Sprecher der Gemeinschaften mal zusammengebeten zu einer Telefonkonferenz, um mal abzuchecken, wie sollte denn jemand aus, also was sollte denn der mindestens also mitbringen und erfüllen an Aufgaben, wie stellen wir uns denn das vor, jemand, der jetzt dann also als Präsident nachfolgt. Und da war auch von Seiten einiger Gemeinschaften der Wunsch, dass ruhig mal mehrere Leute kandidieren könnten. Und im Prinzip, ich finde, das ist eine demokratische Geschichte und das ist eigentlich, finde ich, jetzt eine ganz gute Angelegenheit, wenn mal mehrere Leute zur Wahl stehen.
Jetzt haben wir ja aber auch dadurch die Besonderheit, dass es ja auch passieren kann, dass Sie zum Beispiel nicht mehr wiedergewählt werden. Je nach Konstellation, wie das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin besetzt wird, weil Sie ja quasi auch zwei Mitbewerber haben, die kandidieren und es ja in der Satzung die Regelung gibt, dass entweder Präsident oder Vizepräsidentinnen eben mindestens eine Frau dabei sein soll. Wegen mir können es ja gerne alles Frauen sein, so wie wir es jetzt die letzten 4 Jahre im Jugendrotkreuz haben oder hatten. Aber im Roten Kreuz ist eben, genau, so. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gewählt werden? Oder wenn Sie nicht gewählt werden sollten?
Wenn ich nicht wiedergewählt werden sollte, dann bin ich natürlich traurig, weil ich das ganz gerne weitermachen würde. Aber das ist Demokratie und damit muss man leben. Ich war Bürgermeisterin 12 Jahre in einer Gemeinde und denke auch, dass ich da mich eigentlich mit Herzblut eingebracht habe und gute Arbeit geleistet habe und musste mich dann bei der dritten Wahl geschlagen geben, bin nicht wiedergewählt worden. Das schmerzt natürlich dann im ersten Moment, aber das ist Demokratie und das muss man akzeptieren und das müsste ich dann eben auch, das würde ich auch tun, das ist ganz klar. Es würde mir leid tun, aber ich muss es akzeptieren. Und ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass also auch zwei Frauen natürlich an der Spitze des Roten Kreuzes jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Signal wären.
Ja, sind Sie nicht allein damit. Jetzt beansprucht ja das Amt der Vizepräsidentin und auch wenn Sie stellvertretende Vorsitzende sind, ja insgesamt sehr viel Zeit. Warum tun Sie sich das an?
Weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Es ist schon auch so, dass ich, also dass man gibt natürlich, also natürlich gibt man, weil man ja sehr viel Zeit investiert und ist alles ehrenamtlich, wirklich, das ist ja wirklich ein reines Ehrenamt, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viel. Also ich habe Ihnen ja schon gesagt, das ist wirklich für mich immer wieder, wenn ich in Kreisverbänden bin und wieder irgendeinen Kindergarten einweihen kann und erlebe, was da alles vor Ort an Ideen oder an Vielfalt da ist, das finde ich einfach großartig. Und wenn ich davon ein Teil sein kann, dann ist das für mich sehr schön, gibt mir sehr viel und ich möchte das, würde das auch ganz gerne weitermachen.
Und wie lässt sich Ihr Engagement im Roten Kreuz mit Ihren anderen persönlichen Rollen verbinden, die Sie ja sonst noch haben?
Also das kann man erstens mal braucht man natürlich auch Menschen und eine Familie hinter sich, die das mitträgt und die damit auch einverstanden ist. Und das hatte ich in dem Fall immer. Also mein Mann hat mich da immer voll unterstützt und hat das auch immer mitgetragen. Die Familie auch, die Kinder auch. Also unsere Tochter ist auch selber in der Pflege tätig. Also die haben da alle auch einen intensiven, unser Sohn ist auch natürlich beim Roten Kreuz Mitglied. Also wir haben da, die haben da großes Verständnis. Und dann hat man natürlich, klar, habe ich natürlich auch Hobbys und habe, aber das lässt sich schon einbinden. Es ist sehr viel Zeit, die man aufbringt, mehr als ich mir am Anfang vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache es gerne und man kann das schon, also ich denke, das ist trotzdem ein interessantes buntes Leben, das ich habe.
Mhm. Haben Sie da eine Hausnummer, wie viel Zeit Sie einbringen müssen für das Ehrenamt?
Das hat sich jetzt natürlich in den letzten 1,5 Jahren oder seitdem diese Pandemie eben eigentlich uns dazu verdonnert hat, mehr von zu Hause aus zu machen, hat sich das ein bisschen verändert und verlagert. Man ist nicht mehr so viel unterwegs. Also man verbringt natürlich auch viel Zeit bei der Anreise oder bei der Abfahrt und so weiter. Das ist jetzt in der Zwischenzeit natürlich viel weniger geworden. Dadurch habe ich schon wieder noch mehr, also war ich viel mehr zu Hause, ganz klar. Aber es ist schon so, dass man also sehr, sehr viel Zeit verbringt.
Was bringen Sie denn für das Amt der Vizepräsidentin mit?
Was bringe ich mit? Mich.
Ja, vielleicht irgendwas, was Sie besonders gut können?
Also ich glaube schon, dass ich, das war immer schon Zeit meines Lebens und meines Engagements, der Zeit meiner Engagement auch sowohl im Kreisrat als auch dann als in der Bürgerweise und so weiter, war es immer schon so, dass mir sehr am Herzen lag, Menschen, die vielleicht nicht so ganz auf der Sonnenseite des Lebens standen. Und dafür mich einzusetzen und dafür einfach mit Wege zu bereiten, dass es denen auch gut geht und dass die auch einen gleichen Anteil haben an unserer Gesellschaft, das war mir immer schon ganz wichtig. Und ich glaube, dass ich da schon ein besonderes Augenmerk auch habe und mich dafür in besonderer Weise einsetzen kann.
Also könnte man vielleicht überschreiben mit Empathie auch?
Auf jeden Fall. Also glaube ich schon, dass ich eine Empathie habe für die sozialen Belange in unserer Gesellschaft.
Wie lange möchten Sie denn das Amt noch bekleiden?
Naja, jetzt auf jeden Fall, wenn ich gewählt werde, so lange wie diese Periode dann dauert, 4 Jahre. Und dann denke ich mal, dann weiß ich schon, dass dann eine Zäsur ansteht. Gehe ich davon aus.
Jetzt, das werden wir nachher auch bei den Fragen der HörerInnen dann noch sehen, was immer wieder ein Thema ist, gerade bei den Kandidierenden, die auch eine politische Vergangenheit haben oder auch politisch aktiv sind, ist es so die Frage auf der einen Seite eben, man war oder ist Politikerin und in der Partei und auf der anderen Seite ja muss man ja neutrale Rotkreuzlerin sein. Geht das überhaupt, wäre die eine Frage und die andere, wie können Sie die Hüte denn trennen zwischen der Politikerin und der Rotkreuzlerin?
Also ich persönlich habe für mich, als ich damals 2013 als Vizepräsidentin gewählt wurde, alle politischen Ämter abgegeben und bin zwar natürlich noch Mitglied in einer Partei, ich denke, das ist auch, jeder hat irgendwelche politischen Meinungen, Ideen, Vorstellungen, fühlt sich irgendwo angesprochen, aufgehoben. Aber ich habe alle Ämter abgegeben. Ich bin überhaupt nicht mehr parteipolitisch tätig. Ich habe wirklich diese Grundsätze des Roten Kreuzes, versuche ich voll zu leben. Und also von daher ist das für mich jetzt überhaupt nicht schwierig. Ich bin jetzt Rotkreuzlerin und das sind jetzt die Dinge, für die ich mich einsetze und engagiere. Grundsätzlich, klar, sind natürlich auch bei uns ja sehr viele Menschen auch noch in einem politischen Amt. Das muss, denke ich, jeder für sich selber entscheiden, wie er damit klarkommt, welchen Hut er aufsetzt und ob sich das gut immer so vereinbaren lässt. Ich glaube, wichtig ist einfach, wir haben alle unsere Grundsätze, diese 7 Grundsätze des Roten Kreuzes und an denen muss man sich orientieren. Und das, glaube ich, das muss jeder dann für sich selber entscheiden, wie er das möchte.
Was wollen Sie denn bis zur, ja oder in der Amtszeit, was wollen Sie denn da erreichen?
Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Also ich würde ganz gerne miterleben, dass diese in diesem Kieferngarten, das soll ja auch wirklich ein Zentrum werden. Das soll ja auch unter anderem dann die Landesgeschäftsstelle mit integriert werden. Und wir haben ja außerdem noch andere große Projekte in der Sozialservicegesellschaft. Aber das ist also schon etwas, was ich ganz gerne noch ein bisschen weiter und erleben würde, dann auch, wie das dann tatsächlich in der Umsetzung erfolgt. Und ansonsten, wie gesagt, glaube ich wirklich, dass wir da in Zukunft, gerade im Wohlfahrtsbereich, das ist also ja so, dieser Wohlfahrts- und Sozialbereich in der Vielfalt, in der Intensität, wie wir es im Roten Kreuz haben, das ist vielen oftmals gar nicht so bewusst, weil jeder Kreisverband natürlich andere Schwerpunkte hat und da passiert unheimlich viel. Und ich möchte einfach weiter dazu beitragen, dass diese Säule, die wir da haben, wir stehen ja auf zwei wichtigen Säulen, aber der Wohlfahrtsbereich ist eben auch eine ganz wichtige Säule und da würde ich auch gerne eben noch ein bisschen mit dazu beitragen. Wir haben im Bereich der Kindergärten einen unheimlichen Aufwuchs. Wir sind da ja jetzt ganz stark geworden, auch als Rotes Kreuz. Und also ich möchte ganz gerne das einfach weiter stärken. Wir werden jemanden dann auch neu haben, der diesen Bereich in der Landesgeschäftsstelle übernimmt. Auch da würde ich ganz gerne mit dazu beitragen, dass wir gemeinsam dann das innerhalb der freien Wohlfahrtspflege weiter stark vertreten. Wir sind eben einer der größten Wohlfahrtsverbände mit und da möchte ich ganz gerne auch, dass wir das weiterhin so intensiv nach außen vertreten.
Haben Sie sich schon mal mit Engagementforschung beschäftigt?
Ich bin in vielen Bereichen jetzt des ehrenamtlichen Engagements mit dabei. Ich habe engen Kontakt ich habe mitgebracht verschiedene Netzwerke, das ist völlig klar, und habe da aus meiner Arbeit im Bayerischen Landtag auch sehr viel mitgebracht zum Thema, also Kontakte auch. Ich bin immer bei diesen Ehrenamtskongressen mit dabei und wir haben das als ein Thema gehabt. Ehrenamtliches Engagement hatten wir als Schwerpunktthema während meiner Zeit in der freien Wohlfahrtspflege. Es ist ja so, dass jedes Jahr ein anderer Verband dort den Vorsitz übernimmt und vor 3 Jahren hatten wir den wieder. 2 oder 3 Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und da haben wir also wirklich, der Herr Obermeier und ich, das Thema ehrenamtliches Engagement als ein Schwerpunktthema genommen. Also,
welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen aus dem Thema Engagement, Engagementforschung?
Also ich denke, das ist so, dass wir erleben ja im Bereich des Engagements, des ehrenamtlichen Engagements, erleben wir ja einen unheimlichen Wandel. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde mit 3000 Einwohnern, mit vielen Vereinen und 2 von denen habe ich übrigens neu, also selber damals mitgegründet, die Sie auch mit aufgezählt haben, nämlich den Musikverein und den Jugendverein für offene Jugendarbeit. Aber da hat sich ja auch unheimlich viel geändert. Und was wir jetzt erleben, ist, dass die Menschen, und das erleben wir ja jetzt auch gerade vor allen Dingen in der Pandemie, sich sehr wohl bereit sind zu engagieren, aber viele wollen das halt nicht mehr so langfristig. Die wollen sich nicht mehr lang binden an irgendwelche Ideen, die sind manchmal kurzfristig nur bereit. Und da müssen wir einfach, da erleben wir jetzt dann, dass wir natürlich auch in solchen Bereichen wie Rotes Kreuz, also in den Wohlfahrtsverbänden, bei der Feuerwehr und, dass es immer schwieriger wird, auch junge Menschen zu gewinnen. Und dass man sich da einfach wirklich Wege überlegen muss, um die Menschen anzusprechen. Und da bin ich immer wieder begeistert, wie das auch beim Jugendrotkreuz funktioniert und auch bei der Wasserwacht, bei den Jugendlichen. Ich habe das auch verfolgt während der ganzen Zeit der Pandemie, wie man sich da bemüht hat, über Online-Möglichkeiten die jungen Menschen am Ball zu halten und wie das auch gelungen ist, wie man selbst einen Landeswettbewerb beim JRK durchziehen konnte mit Siegerehrung und allem drum und dran. Also ich denke, wir müssen da junge Leute müssen begeistert werden und wir brauchen neue Wege und die muss man finden. Da sind wir eigentlich auch schon auf einem guten Weg. Aber das ist auch eine Riesenherausforderung, ja.
Wie stellen Sie sich denn die Zusammenarbeit mit dem neuen oder der neuen Präsidentin und den Vizepräsidenten vor?
Also ich glaube, wichtig ist immer, dass man miteinander redet und dass man das Gespräch miteinander sucht oder dass man sich austauscht. Und Also ich habe in meinem Leben, wann immer und wo immer ich war, schon schwierige Situationen auch mal meistern müssen. Ich hatte in meinem Gemeinderat nie eine Mehrheit zum Beispiel. Ich musste mir die immer wieder erarbeiten. Wenn ich irgendwas durchbringen wollte, musste ich durch Überzeugungsarbeit mit guten Argumenten versuchen, die Leute mitzunehmen. Das war nicht immer ganz einfach, aber ich denke, wenn man miteinander redet und wenn man versucht, da gute Argumente auszutauschen, dann ist Zusammenarbeit immer möglich. Und ich glaube, das wird also auch in diesem, in einem neu gewählten, neu zusammengesetzten Gremium ganz gut funktionieren.
Weil wir gerade beim Thema Gremienarbeit sind und das, Sie haben ja auch viele Gremien, in denen Sie mit dabei sind, qua Amt, aber auch so quasi beauftragt oder hinzugewählt und haben vor allem wahrscheinlich mit Leitungskräften im Verband zu tun. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie den Bezug zur Basis auch mal direkt bekommen und direkte Eindrücke auch von der Basis bekommen?
Also ich habe zwar schon natürlich in erster Linie immer mit den Kreisgeschäftsführern oder ja zu tun, aber ich bin vor der Pandemie, jetzt ist das natürlich alles ein bisschen eingeschlafen, aber ich war ganz viel auch in Kreisverbänden unterwegs und habe mir einfach wirklich dort auch die Projekte angeguckt, habe mit den Leuten selber, ich war in Kleiderkammern, ich war in Landsberg gibt es zum Beispiel eine ganz intensive Flüchtlingsarbeit und also ich war wirklich, und zwar in jedem Bereich, also ich war auch in Unterfranken und bin da überall hingefahren und habe dort wirklich, glaube ich, schon auch Kontakt zur Basis gehabt und das ist mir auch wichtig. Also die Säulen kommen ja von unten. Du musst ja unten verwurzelt sein, wenn du oben was Gutes leisten willst. Und das war mir schon immer wichtig und das wird mir auch wieder wichtig sein, wenn wir mal wieder völlig ohne alle möglichen Einschränkungen unterwegs sein können. Dann würde ich das gerne auch in dieser Form weitermachen.
Jetzt kommen wir mal zu dem Blog. Ich habe den jetzt BAK allgemein genannt. Also da geht es jetzt um viele Themen rund ums Rote Kreuz aus verschiedenen Bereichen. Und ich fange mit einer Frage an, die ein bisschen unrealistisch ist. Weil, mal angenommen, es steht eine Person vor Ihnen, die das Rote Kreuz nicht kennt. Und das ist ja relativ unwahrscheinlich, weil wir ja weltweit unterwegs sind. Wie würden Sie ihr erklären, was das Bayerische Kreuz ist und macht?
Das Bayerische Rote Kreuz. Ja, zunächst kann man natürlich mal mit dem anfangen, was wirklich jeder Mensch kennt, auf der Straße draußen. Unser rotes Emblem, das eben mit den Autos durch die Gegend fährt oder das irgendwo an den Häusern dran prangt, wenn eine Altenheimeinrichtung oder irgendwelche Einrichtungen eben von uns da sind. Und das, denke ich, das kennt eigentlich jeder, der ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht. Und dann eben erklären, wofür wir uns einsetzen, dass wir uns eben für unsere Mitmenschen einsetzen, im Sinne der Menschlichkeit, wirklich für unabhängig davon, was welcher Nationalität der Mensch angehört und dass wir einfach für die Menschen da sind, und zwar in jedem Winkel in Bayern. Das unterscheidet uns vielleicht von manch anderen Organisationen bis in die letzten Winkel des Dorfes, der Dörfer. Da sind wir als Bayerisches Rotes Kreuz für jedermann ansprechbar.
Wenn wir es jetzt nicht aufs Bayerische Rote Kreuz begrenzen, sondern allgemein einfach sagen, die Person kennt das Rote Kreuz nicht, ohne jetzt die Regionalität mit reinzubringen, was würde Ihnen da einfallen? Wie würden Sie der Person das erklären?
Ja, ich meine, festmachen kann man das immer an diesem Roten Kreuz und vor allen Dingen, dass wir eben eine Organisation sind, die über weltweit unterwegs ist, die auch in Krisengebieten unterwegs ist, die sich in Krisengebieten für Menschen einsetzen kann, auch aufgrund eben unserer Unabhängigkeit und so weiter, dass wir eben eine Organisation sind, die wirklich weltumspannend, ohne Ängste vor irgendwelchen, ums Persönliche, sich überall einbringt und einsetzt.
Sie haben einen Punkt gerade eben schon genannt, vielleicht fällt Ihnen noch einer ein. Was unterscheidet denn für Sie das Rote Kreuz von anderen oder ähnlichen Organisationen?
Also wir sind ja zusammengefasst in Bayern zum Beispiel oder auch deutschlandweit in der freien Wohlfahrtspflege. Und das sind natürlich die Caritas, die Diakonie, die im Übrigen auch ja weltweit schon unterwegs sind. Aber wir haben dann halt irgendwo schon eine konfessionelle Ausrichtung und wir haben eben wirklich diese Grundsätze, die wir haben, die finde ich wirklich unheimlich markant und die zeigen auch sehr deutlich, glaube ich, dass wir eben unabhängig, unparteilich, dass wir diese Freiwilligkeit haben, die Universalität. Also diese Grundsätze, glaube ich, die unterscheiden uns schon von vielen anderen, also von den anderen, weil die eben wirklich speziell fürs Rote Kreuz da sind.
Also sind die quasi so auf Niederbayerisch unser Unique Selling Point.
Also für mich sind sie es, ja.
Genau. Ja, schön. Mit welchen gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen müssen wir uns im Roten Kreuz intensiver beschäftigen?
Also ich denke, wir haben in unserer Gesellschaft ja schon Entwicklungen, die jetzt natürlich noch verstärkt, dass es Menschen gibt, die halt einfach nicht so Anteil haben können, die sich nicht so einbringen können in die Gesellschaft, die ja die Hilfe und Unterstützung brauchen. Und da bin ich der Meinung, das sind wir auch ganz stark gefordert. Und natürlich, wir sind als Rettungsverband, wir sind in der Altenpflege, das wird eine Riesenherausforderung. Also das ist ja weithin bekannt, dass das ganz, ganz schwierig wird. Und ich glaube, das wird auch mit die große Herausforderung sowieso in unserer Gesellschaft sein, wie wir damit umgehen und wie wir uns da einbringen. Das wird auch für uns als Rotes Kreuz natürlich eine Riesenherausforderung sein.
Jetzt ist ja eine unserer Besonderheiten, dass wir ein sehr starkes Ehrenamt und ein sehr starkes Hauptamt haben und beides irgendwie zusammenbringen müssen jeden Tag. Wie sehen Sie denn die Rollenverteilung zwischen Ehren- und Hauptamt im Roten Kreuz?
Also ich denke, das ist auch einfach hier wieder wahnsinnig wichtig, dieses Miteinander, dieser ständige Austausch. Wir bedingen uns gegenseitig, weil einfach die Aufgaben in der Zwischenzeit so sind, dass man sie rein ehrenamtlich natürlich nicht erfüllen kann. Das Ehrenamt braucht das Hauptamt und das Hauptamt braucht das Ehrenamt. Und wir brauchen einen guten Austausch, wir brauchen ein gutes Miteinander. Und da kann man vielleicht auch noch Dinge verbessern. Da kann man den Austausch, also das war zum Beispiel ein Punkt, der da auch mal angesprochen wurde, mehr zum Beispiel Zusammenkommen von allen Gemeinschaften, dass die sich untereinander noch mehr austauschen, dass man da noch mehr Gespräche auch untereinander führt. Und ich habe zum Beispiel ja den Aufbau auch der Wohlfahrt- und Sozialarbeit intensiv miterlebt. Die ist ja erst 2012, glaube ich, so wirklich entstanden. Ich war dabei bei dieser Gründungsveranstaltung, also wo das erste Mal dann auch die Sprecher gewählt wurden und so. Und das war ja schon so, dass da zum Teil auch ein bisschen ja, durch dem nicht genau Wissen, was passiert da und Sorge, könnte uns da was weggenommen werden, dass das Ganze nicht so ganz einfach war. Aber auch da hat man erlebt, einfach durch viel miteinander reden und bewusst machen und auch jetzt erleben, dann eben zum Beispiel während der Flüchtlingssituation, wo man gemerkt hat, Mensch, wir brauchen uns ja wirklich gegenseitig. Sowohl die Bereitschaften als auch eben der Wohlfahrt. Wir müssen miteinander einfach zusammenarbeiten. Und das gilt für das Haupt- und Ehrenamt und das gilt für die Bereitschaften, Gemeinschaften untereinander. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Jetzt ist ja das Bayerische Rote Kreuz auch Arbeitgeber. Haben wir denn als Arbeitgeber auch zum Beispiel aufgrund unserer Grundsätze eine besondere soziale Verantwortung gegenüber unseren MitarbeiterInnen?
Also ich denke, die hat man als Arbeitgeber sowieso. Also
aber die Frage ist ja, ob
natürlich,
wir mehr
natürlich,
Verantwortung
das,
haben.
Also ich denke auch, dass wir das schon leben in unseren Einrichtungen. Also das natürlich haben wir da, müssen wir uns immer an unseren Grundsätzen orientieren und die uns auch immer wieder bewusst machen. Aber also so wie ich das erlebe, sowohl jetzt bei uns in der Landesgeschäftsstelle als auch natürlich muss man sich das immer wieder mal vor Augen halten und immer wieder auch mal sagen und auch mal wieder deutlich machen. Aber ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Genau, ich habe ein paar Fragen genau zu dem Punkt mitgebracht, nämlich zum einen, wenn ich an gerade die sozialen Berufe bei uns im Roten Kreuz denke, also sei es jetzt zum Beispiel in den Kindertagesstätten, sei es in den Alten- und Pflegeheimen, sei es im Rettungsdienst, in Krankenhäusern, dann sind es ja auch Berufe, die ja oft auch psychisch sehr belastend sind, wo man mit Krankheit, Tod, mit besonderer Verantwortung hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Kindertagesstätten denkt und in den anderen Berufen ja auch. Und ich frage mich so ein bisschen, jetzt, ich war ja selber im Rettungsdienst tätig und wenn ich, da kriege ich es jetzt quasi immer noch so ein bisschen mit, dass ja auch die Tatsache, dass die Menschen in Schichtdienst arbeiten, ja auch nochmal eine ganz andere körperliche Herausforderung ist. Und ich finde schon, dass wir da noch mehr Anstrengungen unternehmen müssten, diesen Berufsgruppen im Roten Kreuz noch mehr entgegenzukommen. Wir haben einen Tarifvertrag, der jetzt nicht ganz schlecht ist, aber ich denke, wenn ich zum Beispiel an den Schichtdienst denke, sei es jetzt im Pflegeheimen oder auch im Rettungsdienst, könnte man zum Beispiel, wäre eine Idee, die, die mir in den Sinn kommt, zum Beispiel zu überlegen, ja, können wir die Leute früher in Rente zum Beispiel schicken, ähnlich wie bei Berufsfeuerwehrbeamten oder bei der Polizei, die mit, glaube ich, 60 schon in Rente gehen oder Pension gehen können, ob das nicht was wäre, wofür wir uns einsetzen können, dass Menschen in diesen Berufen bei uns eben auch früher in Rente gehen oder etwas, was sehr viel früher schon greift und wirkt, dass man versucht, die Wochenarbeitszeit zu reduzieren für die Leute, die in sozialen Berufen unterwegs sind im Roten Kreuz, dass man eben sagt, okay, wir gehen jetzt nicht mehr von einer 38-5-Stunden-Woche aus oder von einer 40-Stunden-Woche aus, sondern zum Beispiel wie bei der IG Metall von einer 35-Stunden-Woche. Wie stehen Sie da dazu?
Also ganz grundsätzlich ist es natürlich, ich erlebe das ja hautnah bei unserer Tochter mit, was das bedeutet, auch jetzt Schichtdienst in der Pflege oder und das eben eigentlich genau die Arbeitsbedingungen. Es ist nicht in erster Linie das Geld, was die Leute dann dazu bringt, dass sie den Job aufgeben oder wechseln, sondern es sind in erster Linie die Arbeitsbedingungen, die da eben wirklich so wahnsinnig schwierig sind und die wirklich an die Substanz gehen. Und da bin ich schon, das ist ja auch eine politische Forderung zum Beispiel, dass man in der Pflege Arbeitsstunden, also Arbeitszeiten reduziert. Aber man muss mal die Realität sehen. Im Moment ist es so, wir haben einfach, es fehlen die Pflegekräfte. Also wir haben auch bei den Erziehern, wenn wir jetzt, da haben wir ja auch jetzt einen Aufwuchs, aber auch der Erzieherberuf ist ja auch ein richtiger Mangelberuf. Also im Moment ist es ja so, dass wir die Leute gar nicht haben. Also dass wir dass man das gar nicht realisieren kann. Ich kann mich schon dafür einsetzen, dass in der Pflege nur noch 35 Stunden Wochen, aber wo soll das Personal herkommen? Ich meine, ich bin schon der Meinung, dass man natürlich da, ich erlebe das auch bei uns in der SSG zum Beispiel, dass man wirklich alle, wir haben, hätten heute eine Jubiläumsfeier gehabt, und zwar sind da Jubiläen von 20 bis 25, 45 Jahre Mitgliedschaft beim Roten Kreuz in der SSG. Also es war die SSG selber, gibt es ja erst seit 2003 oder 2005, aber die sind so lange bei einem Arbeitgeber. Das ist schon, denke ich, ein Signal, da ist ein Arbeitgeber, der sich wirklich kümmert und der sich auch bemüht und da ist eine Bindung entstanden. Und ich glaube schon, dass also das auch ein Ausdruck dafür ist, dass man auf die Leute hört und dass man sie wichtig nimmt. Ich bin schon der Meinung, klar, dass man da mit Sicherheit auch noch mehr tun kann und kann man sich auf jeden Fall darüber unterhalten, aber es muss irgendwo auch noch realitätsnah sein. Mhm. Also wenn ich die Forderungen stelle, wo ich weiß, die kann ich gar nicht erfüllen, wir müssen schauen, dass wir überhaupt ausreichend Pflegekräfte kriegen.
Aber das ist ja auch ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also wenn man sagt, es gibt ja, das ist ja, das sind ja alles Märkte, wo es ja auch Mitbewerber gibt, mal sind wir stärker, mal gleicher, mal schwächer. Das sind ja alles Bereiche, wo wir mit anderen konkurrieren und um die Besten. Und da kann man sich ja schon auch die Frage stellen, okay, was sind jetzt vielleicht Maßnahmen, mit denen wir Verbesserungen einführen? Wohl wissend, dass es eh schon schwierig ist, Personal zu kriegen, aber vielleicht zum Beispiel, um zu sagen, wir gewinnen Personal jetzt erstmal dazu, weil wir vielleicht besonders attraktiv sind eben. Nicht nur, also ich glaube auch, wenn ich mit den Leuten spreche, die ich im Rettungsdienst kenne, dann okay, ist München vielleicht eine besondere Herausforderung, mit dem Gehalt in München gut wohnen zu können, bei den Lebenshaltungskosten, vor allem die Miete. Aber die meisten sagen eben auch, wie Sie gesagt haben, es sind eher die Rahmenbedingungen. Also wie ist mein Schichtplan gestaltet? Wie kann ich mich erholen? Also solche Punkte eben. Und ich glaube, dass wir da schon auch an kleinen Schräubchen, es viele kleine Schräubchen gibt, die wir noch zum Positiven hinwenden könnten, ohne jetzt gleich eben, ich habe das ja in den anderen Gesprächen auch schon immer wieder thematisiert und dann war natürlich auch ein Punkt, der immer sehr schnell kommt, eben, ja, wer soll das bezahlen, weil wir ja dann auch wieder bei den Sozialversicherungsträgern und Kostenträgern eben das erstatten lassen müssen und die dann natürlich auch sich anschauen, bei den Johannitern kostet es die Hälfte, jetzt übertrieben gesagt natürlich, und wir uns natürlich da auch quasi im Wettbewerb befinden. Aber ich glaube schon, dass deswegen auch diese erst offene Frage eben, ob wir eine besondere Verantwortung haben, dass wir schon auch die bei uns eben tätig sind, besonders gut behandeln müssen, weil die ja auch ihren Dienst am Menschen tun. Und dafür braucht man Energie und Kraft und Motivation, und die kriegt man nicht, wenn man auf dem Zahnfleisch daherkommt.
Da bin ich voll bei Ihnen, und ich denke, das Thema Anerkennung ist einfach ein ganz, ganz wichtiges. Und also jetzt mal wirklich nur eine ganz praktische Geschichte. Ich weiß von einigen Kreisverbänden, und auch wir tun das ja jetzt bei der SSG zum Beispiel, dass man auch überlegt, dass man zum Beispiel dass man Wohnraum versucht, günstig mit anzubieten, dass also vor allen Dingen die Pflegekräfte, die jetzt in den Ballungsräumen oder so unterwegs sind, dass man da also zum Beispiel, wir versuchen dann einigermaßen günstigen Wohnraum zu schaffen und solche Möglichkeiten. Also, und wie gesagt, eben auch die grundsätzliche Anerkennung, die Wertschätzung der Menschen, um nochmal zurückzukommen auf unsere Arbeitsjubilade, da wäre also heute jeder dabei. Das sind nicht nur die Pflegekräfte, sondern das sind auch die Hauswirtschaftskräfte, das sind alle, und jeder kriegt einfach den Eindruck vermittelt, jeder ist ganz, ganz wichtig in der Funktion, die er da ausfüllt. Und das ist ja auch so. Die brauchen wir, müssen ja alle zusammen. Und man hat sich in der SSG zum Ziel gesetzt, wir sind beste Arbeitgeber am Platz, wir sind bestes Haus am Platz. Das haben die gemeinsam erarbeitet, und das versucht man zu leben. Und ich glaube, das finden wir auch bei uns in zahlreichen Kreisverbänden und überall. Also das, denke ich, das macht schon, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Also verstehe ich Sie da richtig, dass auch wahrscheinlich die SSG quasi so als Vorbild für Kreisverbände und für andere Bereiche?
Ja gut, das habe ich jetzt als Beispiel gebracht, weil ich heute Vormittag, wie gesagt, gerade diese Veranstaltung gehabt hätte. Aber ich weiß auch, dass es in Kreisverbänden so passiert und so gelebt wird.
Wie sehen Sie denn den Stellenwert von Transparenz und Partizipation für ehrenamtliches Engagement?
Also ich denke, nachdem dieses ehrenamtliche Engagement bei uns im Roten Kreuz eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, Partizipation, muss ich fragen, was verstehen Sie da, oder wie stellen Sie, was meinen Sie damit?
Grob übersetzen würde ich es damit, dass ich in dem Verband, in den ich ehrenamtlich sehr viele Zeit einbringe, dass ich den auch aktiv mitgestalten kann, dass ich mich zu Wort melden kann, dass ich mich einbringen kann, dass ich ihn vielleicht auch ein Stück weit verändern kann, ohne dass ich immer gleich zum Beispiel für ein Amt kandidieren muss. Also das ist vielleicht so eine also das ist zumindest ein Argument, das man immer wieder mal hört, dass wenn man eben Ideen einbringt und eben sich Sachen anders wünscht, das kommt ja immer mal wieder vor, dass eben dann einem entgegnet wird, ja, dann kandidier doch als Vorsitzender oder als was auch immer, also irgendein Amt gleich auf Kreisebene. Und ich glaube, dass, wir haben ja vorhin auch über das Thema Engagement vorher schon gesprochen, ich glaube, wir brauchen im Roten Kreuz auch mehr niederschwellige Möglichkeiten, den eigenen Verband mitzugestalten. Wahrscheinlich für die meisten reicht es, auf Ortsebene geht es wahrscheinlich eh schon relativ gut, aber auch auf Kreisebene, dass ich mitbestimmen kann, was in meinem Kreisverband passiert und eben nicht nur alle 4 Jahre zur Wahlurne gehe und dann halt ein Team mehr oder weniger auswählen kann, das jetzt die nächsten 4 Jahre die Geschicke quasi des Kreisverbands lenkt, sondern dass ich regelmäßig vielleicht mich einbringen kann, meine Meinung erfragt wird, so zum Beispiel.
Okay, also wie das jetzt so in den einzelnen Kreisverbänden in der Praxis ausschaut, muss ich ehrlich gestehen, kann ich nicht so beurteilen, weiß ich nicht. Aber wir haben ja zum Beispiel mit diesem BRK der Zukunft schon einen Versuch gestartet, wirklich die Basis mitzunehmen oder die Leute, die eben vor Ort das Ganze leben und die das vor Ort umsetzen müssen, die mitzunehmen. Und da war ja schon, und das ist auch immer mein Anliegen, und das bringe ich eigentlich auch immer ein, soweit ich da also irgendwo mitgestalten kann, dass ich immer sage, wir müssen mit den Leuten reden, wir müssen die mitnehmen, die vor Ort die praktische Erfahrung haben, die wissen, wo es wirklich hakt und die uns sagen können, Leute, wenn ihr das so und so macht, dann funktioniert das nicht. Oder wie gesagt, war mir das auch ganz wichtig, dass man bei diesem BRK der Zukunft, das hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Da kann man sicher das alles noch besser machen, kann man sich auch überlegen, wie kann man das beim nächsten Mal anders machen. Aber ganz grundsätzlich ist das etwas, was ich persönlich also immer schon für sehr wichtig erachte und auch immer wieder sage. Also auch bei uns jetzt, ich sage immer, das muss mit den Kreisgeschäftsführern besprochen werden oder mit den Leuten, die eben vor Ort das Ganze machen müssen. Also da bin ich schon jemand, der eigentlich immer mit der Basis gelebt hat. Und weil ich das einfach selber erlebt habe, wie wichtig das ist, dass man das Gefühl hat, man kann sich auch tatsächlich einbringen und nicht nur mitreden und dann sagen, ja, es war gut, dass du das gesagt hast, aber wir machen trotzdem, was wir wollen, sondern dass sich das auch dann widerspiegelt, dass man auch wirklich erkennt, oh ja, da habe ich was eingebracht und es verändert auch was.
Jetzt kennen Sie ja die BRK-Landesversammlung ganz gut. Da haben ja Delegierte die Möglichkeit, dass sie Anträge einbringen. Sie kennen es von der JK-Landesversammlung, dass da Delegierte aus ganz Bayern ihre Ideen, ihre Impulse in den Vertrag, genau, in die Versammlung einbringen. Sie kennen als stellvertretende Vorsitzende im Kreisverband ja auch die Mitgliederversammlung. Da ist es ja so, dass es zwar Kreisverbände gibt, die den Mitgliedern ein Antragsrecht einräumen, aber es gibt auch Kreisverbände, die Satzung sehr eng auslegen und eben sagen, nein, dieses Antragsrecht gibt es nur bei der BRK-Landesversammlung. Und das ist zum Beispiel eine einfache Möglichkeit zu sagen, Mitglieder in den Kreisverbänden, in der Mitgliederversammlung haben die Möglichkeit, Anträge einzubringen und die zu diskutieren. Weil meine Behauptung wäre oder meine These wäre, dass die meisten RotkreuzlerInnen sich ja vor Ort einbringen und der Kreisverband wahrscheinlich der Verband ist, mit dem sie am meisten zu tun haben. Die wenigsten, also jetzt auf die ganze Masse der Ehrenamtlichen betrachtet, engagieren sich ja auf Bezirks- oder gar Landesebene. Deswegen glaube ich, haben wir da noch ein gewisses Partizipationsdefizit, wenn Sie so wollen. Und deswegen wäre meine Frage, wäre das was Sie mitnehmen würden für die nächsten 4 Jahre, wofür Sie sich einsetzen könnten, dass wir auch auf Kreisebene ein Antragsrecht bekommen?
Also ich bin grundsätzlich jemand, der immer offen ist und er gerne bereit ist, Dinge mitzunehmen. Selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Darüber habe ich also eigentlich noch nie, was mir schon aufgefallen ist, ist, dass wir ja schon nur alle 2 Jahre diese Mitgliederversammlungen haben.
Wenn überhaupt, alle vier Jahre sogar nur.
Also auf Kreisebene, also auf Landesebene haben wir alle 2 Jahre diese Landesversammlung und auf Kreisebene alle 4 Jahre. Also das hat mich am Anfang schon, wie ich das erste Mal so ein bisschen eingestiegen bin vor einigen Jahren, habe ich mir gedacht, upla, das ist wirklich schon etwas, also kann ich auf jeden Fall gerne mal sagen, das muss ich mal nachhaltiger mitnehmen und mir da mal noch Gedanken und schauen, müssten Ersatzungen geändert werden und. Also, dass man sowas zumindest mal diskutiert, ja.
Genau. Das fände ich schön. Es kann auch gut sein, dass ich es irgendwann demnächst selber einbringe in die Landesversammlung.
Die Möglichkeit haben Sie ja und Sie stellen ja auch Anträge, habe ich gesehen.
Genau. Ja, letztendlich, genau, das ist auch ein Thema. Die Mitgliederversammlung findet ja nur, also die ordentlichen finden ja normalerweise nur alle 4 Jahre statt. Und dann ist ja auch quasi da auch oft die Argumentation, dass die Mitgliederversammlung vor allem eben die Aufgabe hat, einen neuen Vorstand zu wählen auf Kreisebene. Und ich finde es eben ein bisschen vertane Chance, weil wenn wir eben darüber reden, wie motivieren wir neue Mitglieder, sich im Roten Kreuz zu engagieren und die dann aber eben auf Kreisebene so gut wie keine Möglichkeit haben, außer sie kandidieren selber für irgendwelche Ämter auf Kreisebene, eben ihren Verband mitzugestalten und sich Mehrheiten zu suchen für ihre Themen, dann finde ich halt, passt das irgendwie nicht in die moderne Zeit. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen oder das allgemeiner noch auffassen, glauben Sie, dass es vielleicht niederschwelligere Möglichkeiten geben sollte, wie man sich letztendlich den eigenen Verband mitgestalten kann? Weil jetzt ist ja so ein Antrag an die Mitgliederversammlung zum Beispiel oder an die Landesversammlung was sehr Formelles, sage ich mal, mit auch Vorlauf und vielen auch rechtlichen Fragestellungen. Braucht es Ihrer Meinung nach irgendwie niederschwelligere Angebote, dass man den Verband mitgestalten kann? Und wenn ja, welche fallen Ihnen ein?
Also, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nie so intensiv Gedanken drüber gemacht, was man ja erlebt, also zum Beispiel bei der Wohlfahrt und Sozialarbeit, die ist ja auch deswegen eigentlich mit ins Leben gerufen worden, um die Leute also dass jemand, der spontan und kurzfristig und sich mal für eine kurze Zeit auch irgendwie einbringen möchte mit seinem Engagement und so weiter, dass der die Möglichkeit hat, da muss man ja auch nicht unbedingt Mitglied sein, da kann man einfach auch eine Zeit lang mal mitmachen und so weiter, so eine Möglichkeit Die ist natürlich jetzt auch im Rettungsdienst ist es schwieriger. Da brauche ich natürlich habe ich ganz andere Voraussetzungen und ganz andere. Aber grundsätzlich denke ich, wird es auch für die Zukunft vielleicht wichtig sein, dass wir so niederschwellige Angebote haben, um Menschen zu gewinnen, weil es ist ja so, dass wir immer weniger junge Menschen haben, die da nachwuchsen. Wir haben ja diesen berühmten Baum, der oben ziemlich dick ist und unten ziemlich dünn. Und da konkurrieren natürlich auch viele Organisationen um die gleichen Leute. Also wenn ich Leute gewinnen möchte, dann muss ich da natürlich attraktiv sein und unter anderem dann vielleicht auch durch niederschwellige Angebote. Ich denke, das ist schon ein Thema, das man sich für die Zukunft auf jeden Fall mal überlegen muss, wie man damit umgeht.
Wir haben ja vorhin schon, Sie haben kurz den Zukunftsprozess BRK der Zukunft angesprochen. Ein Thema davon war ja auch das Thema Digitalisierung, das uns ja in der Gesellschaft, aber auch im Verband betrifft. Wie würden Sie sagen, ist der Stand der Digitalisierung im Bayerischen Roten Kreuz aktuell?
Da ist natürlich jetzt durch diese ganze Situation, durch diese Pandemie, wie überall in allen Bereichen, schon ein gewaltiger Schritt nach vorne gemacht worden. Also ich persönlich komme ja schon ein bisschen aus einer anderen Generation. Also für mich, wenn meine Enkel, die können mir in vielen Bereichen viel schneller zeigen, was ich wo machen muss, damit ich wohin komme und so weiter. Aber da hat sich schon einiges getan. Und vor allen Dingen, es ist erkannt, also wir wissen, dass wir im Bereich der Digitalisierung auch im Roten Kreuz viele Möglichkeiten haben. Auch, ich meine, das hat man ja auch im Bereich der Pflege und. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das bei uns auch ein Schwerpunktthema ist.
Jetzt ist ja nicht nur Digitalisierung, sondern viele andere Themen, die wir haben, ja auch immer auch hat mit Finanzierung zu tun und mit Mitteln, die man eben braucht. Wie steht es denn um die Verbandsfinanzierung und gibt es da einen Reformbedarf? Sehen Sie da einen Reformbedarf in den nächsten Jahren?
Naja, ich meine, das ist ja ein riesengroßes Thema immer wieder und auch die Aufstellung der Landesgeschäftsstelle in Haushaltsverabschiedung und. Also da sind wir ja gerade momentan mittendrin. Da haben wir Aufgaben und da sind wir ja gerade momentan dabei und da werden wir mit Sicherheit dann auch nächstes Jahr mal, denke ich, ein extra vielleicht Landesversammlung dazu haben müssen, das ist einfach ein Thema, wo wir auch gefordert sind, das ist ganz klar.
Haben Sie da irgendwie einen konkreten Plan dafür schon im Kopf, wie es laufen sollte oder kann oder ist das noch offen oder in offener Diskussionsprozess?
Das sind wir, denke ich, in einem Prozess, würde ich sagen, das sind wir jetzt, das hat sich ja im Laufe des Jahres schon abgezeichnet und da sind wir in einem Prozess, wo es, denke ich, auch ganz wichtig ist, dass wir da wieder bei meinem Anliegen zu bleiben, Basis, alle mitnehmen. Das ist etwas, wo man, denke ich, auch mit den Kreisverbänden eng zusammenarbeiten muss, wo man alle Ideen sammeln muss und wo man dann ja auch mal vielleicht neue Möglichkeiten von Synergieeffekten kennenlernt, wenn man sieht, ach ja, das kann man ja mit den Kreisverbänden vielleicht so und so, da kann man vielleicht da und dieses verändern. Also ich denke, da sind wir momentan einfach mittendrin.
Jetzt ist ja dieses Jahr, deswegen sprechen wir ja auch im ganzen Roten Kreuz Wahljahr. Also wir haben angefangen auf den Ortsebenen bis hin eben über die Kreis-, die Bezirks- und jetzt die Landesebene. Und man sieht, dass es Kreisverbände gibt, wo nicht alle Positionen besetzt werden konnten. Es gibt viele Kreisverbände, wo es quasi keine große Auswahl gibt, weil eben für die Ämter sich jeweils nur eine Person zur Verfügung steht. Und man könnte, also das ist auch eine These, sage ich jetzt mal, man könnte daraus ja auch ablesen, dass es nicht genug Leute gibt, die sich eben Ehrenamt antun wollen oder können, die nicht die Zeit haben, um solche Ämter auszuführen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist so, wo entwickelt sich das hin? Wir haben ja auch viele Ehrenamtliche, die das seit Jahren, Jahrzehnten auch machen. Und irgendwie fehlt es immer mal wieder auch an Nachwuchs. Sehen Sie da irgendwelche Maßnahmen, die man von Landesebene aus zum Beispiel machen kann, um daran was zu ändern? Also ich denke jetzt zum Beispiel an so größere Themen wie eine Strukturreform. Wir haben ja jetzt 73 Kreisverbände, 5 Bezirksverbände, eine Landesebene. Hilft es uns, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben künftig nur noch, weiß ich nicht, jetzt fiktiv aus der Luft gegriffene Zahl, nur noch 50 Kreisverbände, weil wir dann auch nur noch 50 ehrenamtliche Vorstände haben. Das heißt, weniger Personal brauchen, die Menge an Ehrenamtlichen aber gleich bleibt und dann eben automatisch vielleicht mehr Leute sich zur Verfügung stellen, weil sie aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Oder sehen Sie irgendwelche anderen Möglichkeiten?
Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das schon auch eine Stärke des Roten Kreuzes ist, dass wir halt überall präsent sind, dass wir diese Kreisverbände haben, dass wir auch mit Gemeinschaften noch oder Bereitschaften in kleineren Orten und vertreten sind und so weiter. Also das halte ich für eine Stärke und das sollte man auf jeden Fall versuchen zu erhalten und auch eben zu festigen, was natürlich, was ich vorhin ja schon gesagt habe, nicht einfacher wird, weil die Leute immer weniger bereit sind, sich da wirklich so einzubringen. Und da ist natürlich auch schon diese politischen Vorgaben, die man da hat, dass immer mehr Bürokratie, immer mehr Verantwortung, immer mehr, du musst immer mehr einbringen. Also ich kann das verstehen, das wird dann nicht nur bei uns im Roten Kreuz, sondern das ist ja auf allen Vereinsebenen und so ist es ja unheimlich schwierig, Leute zu gewinnen, die bereit sind, sich da einzubringen, weil so viel damit verbunden ist, so wahnsinnig viel Verantwortung. Und ich glaube schon, dass man da auch mal drüber nachdenken muss, wie man vielleicht Dinge, Synergieeffekte besser nutzen kann, wie man besser zusammenarbeiten kann, wie man manches vielleicht auch über Kreisverbände hinweg zusammen machen kann. Aber grundsätzlich so diese Struktur, dass wir überall vertreten sind, das glaube ich, ist schon wichtig und etwas, was man unbedingt erhalten sollte.
Genau, darum ging es mir auch gar nicht. Ich glaube schon, also wir haben ja heute schon Kreisverbände, wie zum Beispiel den Kreisverband München, der ja für Stadt und Landkreis zuständig ist. In Nürnberg hätten wir jetzt zum Beispiel die Trennung und dann wäre jetzt meine Idee zu sagen, okay, statt dass wir in einer Stadt da zwischen Stadt und Landkreis trennen, könnte man die zum Beispiel zusammenführen. Oder wir haben Straubing-Bogen, das ja auch schon auf zwei Landkreise sich erstreckt. Und so wäre immer noch gewährleistet, weil die Bereitschaften, die Wasserwachtsortsgruppen, die Jugendrotkreuzgruppen, Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Bergwachtbereitschaften, die sollen ja nicht verschwinden, sondern quasi nur, dass man die Kreisebene quasi über...
Also man müsste vielleicht die Möglichkeiten schaffen, dass sowas, wenn die das wollen. Aber vielfach wird es ja auch gar nicht gewollt, weil das ja auch was mit Eigenständigkeit, mit Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühlen zu tun hat. Und wenn das gewollt ist, dass man dann die Möglichkeit hat, das zusammenzulegen, das also solche Strukturen zu schaffen, das ist klar. Aber dass man auf jeden Fall, das muss dann von allen mitgetragen werden. Wenn man über Köpfe hinweg versucht, Dinge zusammenzuschweißen, weil man von oben her erkannt hat, ach, das wäre ja viel günstiger, wenn wir das jetzt so und so machen. Das funktioniert in der Regel nicht. Da haben Sie immer irgendwie Widerstand. Sie müssen die Menschen mitnehmen und müssen versuchen, die zu überzeugen. Und wenn die dann sagen, ja, das ist wirklich sinnvoll, das machen wir so, dann müssen sie die Möglichkeit dazu haben. Aber dass man es ihnen also überstülpt, das halte ich immer für schwierig.
Sie haben ja einiges auch an politischer Erfahrung. Ich denke mal, gerade als hauptamtliche Bürgermeisterin hat man ja genau solche Prozesse mit Gemeindeteilen, mit Gemeinderätinnen und so weiter. In der Satzung gibt es, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Wortlaut ist, aber gibt es schon die Möglichkeit, quasi Zusammenarbeit zwischen Kreisverbänden zu bündeln, Kreisverbände zusammenzulegen und so weiter, natürlich im Einvernehmen. Und ich glaube auch sogar mit Zustimmung von mindestens wahrscheinlich dem Präsidium. Genau. Wie bekäme, also wenn man jetzt von der Landes- oder Bezirksebene her sieht, es würde eigentlich Sinn machen, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel zwei Kreisverbände zu einem zu verbinden. Wie gelingt es einem denn, den Menschen das klarzumachen, die ja oft wahrscheinlich eher so erst den Eindruck haben, ihnen wird was weggenommen, was ja gar nicht so sein muss, weil man ja vielleicht eben, wie Sie es gesagt haben, Synergieeffekte erzeugt und eigentlich danach gestärkt rausgeht, obwohl man halt vielleicht danach nicht mehr, nehmen wir jetzt wieder Nürnberg, Nürnberg Land und Nürnberg Stadt hat, sondern halt dann nur noch Nürnberg, Kreisverband Nürnberg hieße, als Beispiel. Wie schafft man denn das, Menschen mitzunehmen und sie von etwas zu überzeugen, was sie erstmal im schlimmsten Fall ablehnen?
Ja, ich denke, das ist ja im Leben überhaupt. Wenn Sie also jemanden für Ihre Ideen gewinnen wollen, dann müssen Sie sich überlegen, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Das muss ich anhand von Beispielen und vielleicht manchmal ergeben sich auch Situationen im Leben, wo man, also Alltag, wo man dann überzeugen kann, Mensch, siehst du jetzt, wenn wir das so gemacht hätten oder wenn wir da die Möglichkeit hätten, dann zusammenzuwirken, dann könnte man da erfolgreicher sein. Also für mich ist dieses Beispiel Wohlfahrt und Sozialarbeit schon, wie das so langsam gewachsen ist, dass das doch auch als wichtige Gemeinschaft im Roten Kreuz anerkannt wird, weil es eben auch, weil sie genauso sich einbringen können und dieses Miteinander, das hat man zum Beispiel eben gerade in diesen Krisensituationen mit den Flüchtlingen ja sehr intensiv erlebt und da kann man dann ja anknüpfen und kann sagen, Mensch, anhand des Beispiels, also sie müssen einfach gut argumentieren, sie müssen die Leute einfach überzeugen und vor allen Dingen auch dann hören, zuhören, das ist immer ganz wichtig, ich finde zuhören ist ganz wichtig und dann auch eingehen auf diese Vorschläge und dann eben versuchen zu überzeugen, ja.
Okay. Klingt fast nach einem Patentrezept.
Nein, aber das ist einfach, wie gesagt, ich musste in meinem Leben oft versuchen, Mehrheiten zu schaffen und da muss man einfach mit den Leuten reden. Man muss sie ernst nehmen, man muss ihnen gut zuhören und man muss sie dann eben versuchen zu überzeugen, ja.
Jetzt wirkt das Rote Kreuz ja gegenüber kleineren Organisationen oft schwerfällig und wenig innovativ. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, was könnte helfen?
Also ich, das ist natürlich eine Riesenorganisation, das Rote Kreuz ist völlig klar. Und aber auf der anderen Seite habe ich auch, also das ist immer wieder was ich auch immer wieder vor Ort festgestellt habe, es gibt da unheimlich viele innovative Ideen und viele, viele tolle Sachen, die da vor Ort entstehen. Also das weiß man bloß oft alles, das sieht, weil man es nicht so sieht, weil jeder Kreisverband, der wirkt vor Ort und für sich und das sind, also das ist ja auch ein Vorteil, dass man erkennt, Mensch, da habe ich in dem Kreisverband vielleicht ein Defizit und das kann ich, und manchmal ist es, das sind dann ja auch manchmal so Sachen, wo man sagt, jetzt ist das vielleicht auch nicht gerade so finanziell attraktiv und effektiv und trotzdem können wir als Rotes Kreuz das machen und das steht uns gut zu Gesicht und das setzen wir uns ein und da habe ich also wirklich unheimlich viel erlebt. Also gibt es Kreisverbände, die sind wirklich super toll unterwegs und das, so sehe ich das.
Das heißt, wir müssen uns vielleicht mehr anstrengen, das noch bekannter zu machen, auch bekannt machen.
Das ist eigentlich etwas, wo ich mir manchmal schon gedacht habe, also ich diese Kreisgeschäftsführertagungen und so weiter, die sind ja jetzt nicht, da war ich ein oder zweimal bei irgendwelchen dabei und weil ich gesagt habe, da möchte ich jetzt ganz gerne mal, weil mir eben immer wichtig war, auch zu hören, wie denken denn jetzt die Leute, die vor Ort das Ganze umsetzen müssen. Und da denke ich, also da habe ich mir schon manchmal gedacht, ich weiß jetzt aber noch nicht, welches Format man da haben müsste, dass man sich mehr austauscht, dass man wirklich mehr voneinander erfährt, dass das wirklich alle dann irgendwo mitkriegen, dass man sagen kann, Mensch, da ist eine tolle Sache, die mache ich. Wir haben Preise, ich war mal dabei wie in Landsberg, die haben auf Landesebene dann einen Preis verliehen gekriegt, für Integrationspreis der Bayerischen Staatsregierung, für Sachen, die sie da gemacht haben. Aber da gibt es, andere Kreisverbände haben wieder irgendwie, und dass man sich einfach da am Markt der Möglichkeiten, wir hatten da mal sowas Ähnliches, auch in der Herr Obermeier hat es mal organisiert, in Bad Tölz, glaube ich, war das Markt der Möglichkeiten, wo man sich, also dass man solche Formate einfach noch stärker ausbaut und versucht, da sich mehr das bewusst bekannt zu machen, was da alles da ist.
Vielleicht ist es ja jetzt sogar einfacher, wo wir jetzt ja alle ein Stück weit Profis sind, was Videokonferenzen und so weiter ankommt. Das macht es ja doch sehr viel einfacher, auch mal spontan zusammenzukommen und dann eben auch solche Sachen und solche Geschichten auch,
also
Erzählungen
das sind
auszutauschen.
Ja, unglaublich auch tolle Sachen entstanden jetzt in dieser Zeit der Pandemie, was man da sich überlegt hat, wie man Weihnachtsfeiern trotzdem machen kann, obwohl man nicht zusammenkommen konnte. Ist so viel Kreativität da. Ich bin da immer ganz fasziniert. Und das, da muss man wirklich mal schauen, wie man da vielleicht, also das ist etwas, was mir auch, was ich gerne noch weiter mit vorantreiben würde, dass wir uns einfach noch viel mehr austauschen mit den Dingen, mit den Ideen und dem Gelebten, was da vor Ort passiert. Das stelle ich mir noch als eine Aufgabe vor, ja.
Welchen Beitrag leistet denn der Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz auf nationaler und internationaler Ebene?
Also wir sind ja, soviel ich weiß, waren, also zum Beispiel Dachau fällt mir gerade ein, war in der Ukraine, hat da also da Kontakte, und ich war jetzt während der Zeit der Pandemie auch mal, wo wir dann eben Kleiderspenden auch ins Ausland nach Rumänien gebracht haben. Und also da findet auch schon sehr viel statt in diesem Bereich. Ich war selbst mal als Vertreterin des BRK während meiner Zeit da jetzt in den 8 Jahren, das ist aber schon eine Weile her, mal durfte ich mit der Landtagspräsidentin damals als den Wohlfahrtsverband Rotes Kreuz in der Ukraine mit vertreten, also, und habe dann da festgestellt, dass da auch sehr viele Kontakte schon da sind, zum Teil von Kreisverbänden. Also wir sind auch im Ausland unterwegs, aber auch das ist so, dass man das untereinander gar nicht so weiß. Und
wie nehmen Sie das wahr? Sind wir Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung als Bayerisches Rotes Kreuz?
Das sind wir alleine schon dadurch, dass wir, dass auch sehr viele Menschen bei uns jetzt angekommen sind und sich im Roten Kreuz engagieren. Mir fällt da ein Beispiel ein von einem jungen Mann, der mich mal abgeholt hat zu einer Veranstaltung am Bahnhof und dann da zu der Veranstaltung hingefahren hat, und der aus Syrien als Flüchtling zu uns gekommen ist und der mir dann erzählt hat, dass er also hat eine Ausbildung gemacht als Informatiker und hätte eine Stelle, weiß ich wo, kriegen können, aber er wollte unbedingt beim Bayerischen Roten Kreuz arbeiten, weil er gesagt hat, diese Organisation hat mich mehr in der ganzen Flucht begleitet und die war für mich da und ich habe sie überall, also, und ich möchte einfach was zurückgeben. Also wir sind da allein schon dadurch, denke ich, dass wir, und ich habe immer wieder, ich habe auch Pflegekräfte erlebt, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben, weil sie wieder ein bisschen was zurückgeben wollten. Also wir sind allein durch solche praktischen Beispiele auf jeden Fall Teil dieser weltweiten Organisations und dieser weltweiten Bewegung. Hm. Wir sind ja auch, also ich weiß jetzt bloß gar nicht genau, überlegt die ganze Zeit, der Herr Geiger aus Augsburg, da gibt es ja auch diese Verbindungen nach Marokko über die Wasserwacht und so weiter. Also wir sind auf jeden Fall Teil dieser ganzen Bewegung.
Wo steht denn Ihrer Meinung nach das Rote Kreuz in 10 Jahren?
Puh. Also ich glaube, dass wir alle wissen, dass wir gefordert sind, uns so aufzustellen, modern aufzustellen, attraktiv zu sein für die Menschen weiterhin, dass die Leute zu uns kommen. Aber man wird das Rote Kreuz brauchen. Also man wird uns einfach immer brauchen auch. Aber wir stehen im Wettbewerb. Wir stehen im Wettbewerb sowohl im Rettungsdienst als auch im Wohlfahrtsbereich und so weiter. Und da sind wir natürlich gefordert, uns attraktiv und modern aufzustellen. Und ich glaube, das ist auch erkannt und da arbeiten wir auch dran. Mhm. Das Rote Kreuz wird es natürlich in 10 Jahren immer noch so geben, wie es es über die lange, lange Geschichte der Rotkreuz-Geschichte gegeben hat.
Wie die HörerInnen ja schon wissen und Sie ja auch, das hatte ich ja vorher angekündigt, konnten die HörerInnen im Vorfeld Fragen stellen. Mhm. Und zu dem Abschnitt würde ich gerne kommen, und die erste Frage ist von der Jasmin, und die fragt: Was sind neben dem Roten Kreuz Ihre Hobbys?
Also erstens mal gehe ich wahnsinnig gern zum Wandern und zum Laufen. Ich gehe jeden Tag in der Früh bestimmt 1,5 Stunden zum Laufen. Dann höre ich natürlich wahnsinnig gern Musik. Ich mache selber jetzt nicht mehr so viel, aber ich spiele ja selber auch Klavier und so. Und dann vor allen Dingen sind natürlich meine Enkelkinder und meine Familie, also was heißt ein Hobby, das ist einfach ein Lebensteil auch von mir, die sind mir auch ganz wichtig. Und ich lese ganz wahnsinnig gern und viel.
Haben Sie da irgendwelche Schwerpunkte beim Lesen? Also Sie lesen nur Belletristik oder nur Sachbücher oder?
Nein, nicht nur Sachbücher. Also außerdem bin ich natürlich schon immer noch ein politisch interessierter Mensch. Ich lese also auch sehr viel politische Bücher, und dann lese ich auch sehr viele, Sachbücher über Themen, die jetzt meinen, den, also Pflegebereich oder sowas. Also betreffen. Also ja, ich lese auch Biografien.
Also Sie sind nicht festgelegt jetzt auf eine Kategorie?
Nein, sondern ich lese halt alles, was mir in die Finger kommt.
Jasmins zweite Frage lautet: Mit welchen Argumenten begegnen Sie der Entwicklung, dass zunehmend mehr Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler keine ParteipolitikerInnen an BRK-Spitzenpositionen wünschen? Genau, ich hatte ja vorhin, als ich so eine ähnliche Frage gestellt habe, hatten Sie ja schon darauf geantwortet, deswegen geht es wahrscheinlich ganz kurz. Hier ist ja jetzt auch noch so ein bisschen die Behauptung drin, dass das so sei. Ich weiß gar nicht, ob das alle so sehen oder wie viele das so sehen. Ich weiß nur, dass es immer wieder halt Thema wird. Sehen wir auch gleich bei den HörerInnen-Fragen, weil in die Richtung dann gleich noch eine Frage kommt. Genau, deswegen, genau, die Frage an Sie: Was sind Ihre Argumente, wie Sie dieser Entwicklung begegnen?
Also ich denke mal, das ist, jeder kann sich fürs Rote Kreuz zur Wahl stellen, kann vorgeschlagen werden und kann sich wählen lassen und kann sich einbringen. Das ist völlig unabhängig, welchen Hintergrund er hat. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass er eben diese 7 Grundsätze, die wir haben, als Maßstab für sich selber auch hat und nach diesen Maßstäben dann auch sich einbringt und engagiert. Das muss, denke ich, das ist wichtig. Und dann kann das natürlich, sind dann natürlich Erwartungen da, das ist klar, das sind Erwartungen von Seiten der Rotkreuzer da und es sind dann Erwartungen vielleicht von irgendeiner Organisation da, die jetzt da jemanden dann als Vertreter hat und da muss jeder selber gucken, wie er damit umgeht, also wie er das dann mit sich selber vereinbart und grundsätzlich denke ich, es ist natürlich wichtig, dass man, es ist immer gut, wenn man Türöffner hat und wenn man Kontakte hat und wenn man vernetzt ist und so weiter. Aber wie gesagt, Maßstab für mich persönlich und das wird, denke ich, soll auch für alle uns im Roten Kreuz, sind unsere Grundsätze und wenn man sich an denen orientiert, dann denke ich, ist das okay.
Mhm, weil das gerade so anklang, würden Sie sagen, dass PolitikerInnen vor allem deswegen auch attraktiv sind für uns als Verband, weil sie, wie Sie gesagt haben, Türöffner sein können?
Also sie können Türöffner sein. Es ist immer so ein bisschen schwierig, denkt man immer, man muss ja dann auf der einen, wenn man das kann, diese Hüte da zu trennen. Ich persönlich hätte es so nicht gekonnt und aber deswegen war das für mich eben so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich im Roten Kreuz und dann mache ich diese anderen Aufgaben, möchte ich die nicht mehr wahrnehmen. Aber wenn man das kann, dann ist es okay. Aber man muss halt wirklich wissen, in welcher Funktion bin ich jetzt gerade unterwegs.
Die nächste Frage von der Jasmin lautet: Wie viel Zeit können Sie in der Woche für das angestrebte Ehrenamt aufbringen?
Also ich kann so viel aufbringen wie, ja, ich bringe auch wirklich sehr viel Zeit auf und ich tue das auch gerne. Ich kann das in Zeit nicht messen. Manchmal ist es so, dass ich wirklich jeden Tag unterwegs bin und dann auch manchmal ganz weit unterwegs bin. Also wie gesagt, ich war auch in Aschaffenburg, das ist ja alles nicht gerade der nächste Weg, aber ich bin da gerne hingefahren und ich habe das gerne gemacht. Aber ich kann es nicht messen, aber und dadurch, dass ich jetzt natürlich keinen Hauptberuf mehr habe, habe ich da natürlich auch Freiräume. Das muss man schon sagen, wenn jemand, wenn dieses so ein Ehrenamt wie ein Präsidentenamt oder Vizepräsidentenamt oder auch die Schatzmeister und so, die verbringen ja auch wahnsinnig viel Zeit. Wenn du da noch einen Hauptberuf hast und den voll ausüben musst, und also dann stelle ich mir das zeitlich schon sehr, sehr anspruchsvoll vor.
Genau, dann wäre natürlich interessant, was dann jeweils auf der Strecke bleibt, weil irgendwo, es gibt ja nicht mehr als 24 Stunden und Teil davon sollte man ja auch schlafen und sich regenerieren. Sie hat als nächste Frage oder die nächsten beiden Fragen sind so ein bisschen so eine, ich würde sie als Schulfragen bezeichnen, weil das auf Wissen abzielt, das man als Rotkreuzlerin haben sollte. Und die erste Frage lautet: Wann war die Schlacht von Solferino? Und die Nachfrage nehme ich auch gleich mit dazu: Welche Parallelen sehen Sie zwischen damals und heute?
Also, das ist natürlich mit dieser Frage, ist Schlacht von Solferino, weiß ich jetzt zufällig, 1859 und Parallelen. Ich glaube, das ist einfach so, dass wir in der heutigen Zeit ja als Rotes Kreuz immer noch in auch Länder kommen, wo ganz, ganz schwierige Kriegssituationen sind. Und aufgrund unserer unserer Grundsätze auch die Möglichkeit haben, in diese Länder reinzukommen und das immer noch eine Hauptmotivation ist. Also, dass eben auch wirklich das Rote Kreuz als ein Pfeiler auch in allerschwierigsten Situationen heute noch in Krisen und Kriegsgebieten sein kann. Und immer noch mit den gleichen Grundansätzen. Wir sind für die Menschen da, wir wollen das Leid der Menschen mindern, egal ohne Ansehen der Person. Und das ist manchmal ja auch nicht ganz einfach. Da sind ja dann auch vielleicht manchmal Leute dabei, die in einem Lager sind, wo man sich sagt, Mensch, ja, und trotzdem helfen wir allen. Also ich finde, das sind diese Grundansätze, die damals dazu geführt haben, dass dieses Rote Kreuz entstanden ist, die sind auch immer heute noch gültig.
Und die letzte Frage von der Jasmin lautet, wie lauten die 7 Rotkreuz-Grundsätze?
Nachdem ich sie so oft zitiert habe, ich weiß, dass die Menschlichkeit das Allerwichtigste ist, die Neutralität, die Unabhängigkeit, die Unparteilichkeit. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Reihenfolge jetzt bringe, aber die Freiwilligkeit, die Einheit und die Universalität.
Ja, ich glaube, die Reihenfolge, also ja, es wird im Rotkreuz-Einführungsseminar wird immer so eine Reihenfolge quasi vorgenommen und auch im Jugendrotkreuz lernt man ja dann Munu Foi als Akronym der Anfangsbuchstaben der Grundsätze, genau. Und dadurch gibt sich so eine Reihenfolge, aber jetzt, es gibt eigentlich keine strenge Reihenfolge. Historisch kann man noch sagen, okay, Menschlichkeit zum Beispiel war einer der Grundsätze, die Henri Dunant schon in seinem Buch eben eine Erinnerung an Solferino eben schon genannt hat. Genau. Nicolas Stamu fragt als erstes, wie und wo soll der Verband in 5 Jahren stehen?
Naja, ich meine, wir sind anerkannte, ein anerkannt größter Rettungsverband und großer Wohlfahrtsverband und einer der größten Wohlfahrtsverbände. Und ich denke, da wollen wir stehen bleiben. Und dafür müssen wir natürlich uns positionieren. Da müssen wir schauen, dass wir den Wettbewerb, also da müssen wir erkennen, dass es einen Wettbewerb gibt. Und eben auch, ja, da werden wir auch stehen bleiben.
Seine zweite Frage lautet, die drei wichtigsten Herausforderungen, die der Landesverband Bayern in den kommenden Jahren bewerkstelligen muss.
Drei wichtigsten Herausforderungen. Der Landesverband Bayern.
Ja.
Also wir haben ja schon wissen, dass das ein Thema ist, finanziell, also die Finanzierung, weil ohne Geld es geht nichts und da muss man natürlich, also da, das ist eine Herausforderung. Wir müssen natürlich schauen, dass wir nach wie vor immer Menschen finden und gewinnen können, die bei uns mitmachen. Wir haben ein riesen, wir haben eine starke durch das Ehrenamt, das wir haben, durch diese Möglichkeit und da, wir müssen attraktiver aufgearbeitet Arbeitgeber bleiben, damit wir eben auch Mitarbeiter gewinnen und gute Mitarbeiter nach wie vor haben, die dann eben gemeinsam dieses Rote Kreuz auch voranbringen können. Ja, und wir werden, denke ich, in unserer durch die gesellschaftliche Entwicklung einfach gefordert sein, da uns noch ja immer ideenreich einzubringen und diese Dinge zu erkennen und die da werden wir, denke ich, also jetzt vor allen Dingen nach dieser Pandemie, wenn nach der Pandemie jemals gibt, also wir werden, denke ich mal, mit diesem Virus irgendwo leben lernen müssen, aber wir werden vielleicht mal wieder ein etwas normaleres Leben kriegen und dann werden wir sehen, dass da ganz viele, viele Löcher da sind, die man, auf die man eingehen muss. Und da, denke ich, sind wir als Wohlfahrtsverband auch ganz stark mitgefordert.
Seine dritte und letzte Frage ist, was ist Ihrer Ansicht nach im BRK gerade unser größtes Problem?
Im BRK unser größtes Problem. Also jetzt, wenn ich das so sehe, was im Pflegebereich, wenn ich das ansehe, da haben wir schon auch natürlich ein ganz großes Problem, weil wir eben Mitarbeiter zum Teil, das ist mit so, das größte Problem, die Mitarbeiter in der Pflege zu finden, beim Erzieherbereich. Aber in der Pflege ist es jetzt halt ganz besonders relevant geworden und das ist schon ein großes Problem. Und es sind ja Anstrengungen da, dass wir wissen, also wir haben ja versucht, ausländische Pflegekräfte zu generieren. Da ist eigentlich, ja, da hat der Herr Obermeier wirklich dieses Projekt, aus Mexiko Kräfte zu finden. Aber das sind ja alles nur Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist ja nicht die Lösung für die Zukunft. Aber das wird mit die größte Herausforderung sein für unsere Gesellschaft überhaupt und auch für uns als Rotes Kreuz, weil wir haben ja viele solche Einrichtungen, Tagespflegen und.
Franz Bachmann fragt als erstes, wie fänden Sie es, wenn sich das Bayerische Rote Kreuz in Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Bayern umbenennen würde, sodass es wie alle anderen 18 Landesverbände auch DRK statt BRK hieße?
Mei, das ist halt ein bayerisches Markenzeichen und das, habe jetzt da nichts dagegen, wenn das so bleibt.
Kurz und knapp und klar, sehr gut. Waren Sie schon einmal in einem Rotkreuzmuseum?
Ja.
Wo waren Sie denn?
Also erstens mal in Solferino und dann war ich zum Beispiel im Rotkreuzmuseum in Nürnberg.
Und wie wichtig finden Sie es, das Wissen um die Geschichte des Roten Kreuzes in Deutschland zu bewahren?
Ich finde, Geschichte zu bewahren ist immer wichtig, weil wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, weiß ich auch nicht, wo ich hin will. Also,
oder nicht mehr hin will.
Wo ich nicht mehr hin will, ja, zum Beispiel. Aber ich denke, das ist immer wichtig. Also klar. Das für den einen ist es mehr Bedeutung, der eine setzt sich mehr damit auseinander, der andere weniger, aber auf jeden Fall ist es immer wichtig, die Geschichte zu bewahren.
Franz Bachmann fragt weiter, wie stehen Sie zu einem Unvereinbarkeitsbeschluss für das Bayerische Rote Kreuz, um zum Beispiel bekennende Reichsbürger und Angehörige anderer Bewegungen und Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, von der Mitgliedschaft im Roten Kreuz auszuschließen?
Also, ich denke, was war da alles die Reichsbürger?
Reichsbürger und Angehörige anderer Bewegungen und Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Also, wenn jemand vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann ist das, ich kann mir vorstellen, dass die, für mich ist immer, wie gesagt, das Maß sind unsere Grundsätze und da fördern allein deswegen. Kann ich mir vorstellen, die würden die auch gar nicht sich jetzt zu uns verirren, weiß ich nicht. Aber wie auch immer, grundsätzlich, wenn sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann ist das einfach ein Ausschlusskriterium. Punkt.
Also eher ja.
Ja.
Okay. Seine vierte Frage lautet, auch wieder eingehend auf eine Besonderheit im Bayerischen Roten Kreuz, die Verbandsstufe Bezirksverband gibt es nur noch in den Landesverbänden Bayern und eben Rheinland-Pfalz. Wie stehen Sie dazu, die Bezirksverbände im BRK aufzulösen, sodass die Kreisverbände direkt dem Landesverband angehören?
Also ich denke mal, das gab, glaube ich, da auch schon Diskussionen und da hat man ja schon öfter darüber diskutiert. Das hat man ja auch in der Politik, dass man versucht, diese Bezirksebene irgendwie einzustampfen und gleich durchzugreifen von oben nach unten und so weiter. Aber ich denke auf der anderen Seite, wir haben auch also ich komme ja aus Schwaben und wir haben in Schwaben einen sehr, sehr starken Bezirksverband und die Bezirksverbände haben auch wirklich gute Aufgaben und die sie erfüllen. Und deswegen denke ich mal, also ich bin schon der Meinung, dass wir die Bezirksverbände erhalten sollten.
Und seine fünfte und letzte Frage lautet, wie kann die verbandlich und gesetzlich vorgeschriebene Unabhängigkeit des BRK gewahrt werden, wenn viele hohe Ämter im BRK von aktiven und ehemaligen PolitikerInnen besetzt werden? Also Sie sehen schon, es geht wieder um das Thema, über das wir heute schon das dritte Mal reden. Also scheint doch auch einige zu beschäftigen. Und jetzt eben von ihm aus der Richtung eben die vorgeschriebene Unabhängigkeit, wie die gewahrt werden kann, wenn hohe Ämter mit Politikerinnen besetzt werden.
Ja, ich habe das ja jetzt ein paar Mal haben wir das schon angesprochen und ich denke, wie gesagt, das muss jeder für sich selber dann entscheiden und wer muss das klar für sich trennen und muss wissen, jetzt, das ist eben so und das ist nicht immer einfach, das gebe ich auch zu. Wenn ich da so auf Facebook gucke, das verschmilzt alles sehr leicht und sehr, sehr selbstverständlich, aber grundsätzlich denke ich, ist das eine Geschichte von jedem Einzelnen und das, ob er das kann oder nicht und wenn er sich das zutraut und wenn er weiß, das kann ich, dann soll er das auch machen oder die, wer immer das ist.
Und ich habe gerade übersehen, der Franz Bachmann hat sogar noch eine sechste Frage gestellt, die habe ich schon dem nächsten zugeordnet. Welche Reform- und Anpassungsbedarf sehen Sie in den nächsten 10 Jahren für das BRK? Das ist auch so ein Thema, das wir immer mal wieder gestreift haben.
Das haben wir schon mehrfach gestreift.
Aber gibt es noch etwas, was Ihnen einfällt?
Also spontan, ich glaube, wir haben das ja alles schon angesprochen, was wir da an Reformen, wo wir was, man muss immer versuchen, am Zahn der Zeit zu bleiben und neue Ideen und aufgeschlossen und offen zu sein. Und manchmal wird man dann, wie gesagt, jetzt durch diese Pandemie auch einfach brutal gefordert und dann passieren Dinge plötzlich ganz schnell. Da geht manches dann plötzlich auch viel leichter. Aber grundsätzlich, glaube ich, also sind wir schon gut unterwegs.
Und die letzte Frage von einem Hörer lautet, das ist Paul Polüfka, der ist Kreisgeschäftsführer und er beschreibt sich als Kreisgeschäftsführer eines notleidenden Kreisverbandes, schreibt er.
Warum ist er denn notleidend in Dachau, um Gottes Willen?
Das können wir ihn jetzt nicht fragen, aber die Frage stellt sich mir natürlich auch. Auf jeden Fall fragt er, wo Sie die wirtschaftlichen Herausforderungen des BRK in der nahen Zukunft, also so ab 2022 sehen.
Die wirtschaftlichen Herausforderungen, das ist ja auch unterschiedlich. Also ich denke, das ist von Kreisverband zu Kreisverband auch unterschiedlich, wie die einen halt, wie sie positioniert sind, was sie, wo sie ihre Schwerpunkte haben, wo sie ihre Aufgaben haben. Und ich wundere mich jetzt gerade vor allen Dingen, dass Dachau, weil Dachau ist ja ein Kreisverband, der da unheimlich gut unterwegs ist und ganz gut aufgestellt ist. Also wir haben natürlich jetzt auch in dieser Situation unheimlich dafür gekämpft, dass wir entsprechend finanzielle Unterstützung kriegen für die Aufgaben, die wir im Wohlfahrts- und Sozialbereich machen. Da haben wir bei Investitionskostenförderung und. Also da ist es auch wichtig, dass man diesen Austausch hat mit der Politik. Das muss man schon ganz klar sagen. Das ist mit eine Hauptaufgabe der Wohlfahrtsverbände. Also der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern, eben zusammenarbeiten mit den politischen Gremien, weil wir ja da auch entsprechend dann eben nach dem Subsidiaritätsprinzip finanziell Unterstützung brauchen und. Das ist eine permanente Auseinandersetzung, die wir da haben.
Dann habe ich zum Schluss auch noch ein paar Fragen. Die erste wäre, was haben Sie denn im Roten Kreuz gelernt?
Im Roten Kreuz habe ich viele, viele Menschen kennengelernt, die wirklich aus mit Empathie und aus selbstlos sich für das Wohl der anderen, der Allgemeinheit einsetzen. Und das habe ich schon gelernt, da war ich, also wie ich zum Beispiel Bürgermeisterin war in meiner Gemeinde, die Blutspendedienste, die Menschen, die das vor Ort machen, seit Jahren immer wieder diese Blutspendedienste organisieren. Und das hat mich also immer schon wahnsinnig beeindruckt. Das finde ich menschlich einfach toll.
Welchen Tipp hätten Sie für junge oder neue Mitglieder?
Ja, man erlebt ja dann immer wieder, dass Menschen sich engagieren wollen und auch Anfragen kommen, dass wir auch das über das Internet und so weiter ja Anfragen kriegen, wo kann ich mich einbringen, und dann einfach, dass sie sich das einfach anschauen und überlegen und schauen, wo sie am besten sich aufgehoben fühlen, und sie werden überall auf offene Arme stoßen.
Und meine letzte Frage, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Sie am 4. Dezember gewählt werden. Kommen Sie dann mal wieder im Podcast vorbei?
Ich habe diesen Podcast vorher nicht gekannt. Ich habe ihn jetzt kennengelernt, habe ihn natürlich vorher eingehört und komme ganz gerne wieder, wenn irgendwie ein interessantes Thema da ist, sehr gerne natürlich. Und ich finde es auch ganz interessant, was Sie da mit diesen 7 guten Gründen schon auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren.
Vielen Dank. Frau Meier, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Erfolg jetzt bei der bevorstehenden Landesversammlung, dass Sie auch das zu Ende bringen können, was Sie angefangen haben, und eben die Ziele erreichen können, die Sie sich noch gesetzt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
So, das war's schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gerne anderen davon. Oder auch mir. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dürft ihr es natürlich auch weitersagen. Dann würde ich mich allerdings auch über eine Rückmeldung freuen. denn eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik für diesen Podcast sind herzlich willkommen. Also ran an die Tasten, Mails an brklv@insohr.de oder @insohr bei Twitter oder bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.